Die Überschrift "Gib Gott die Ehre", ja, die habe ich mit meiner Frau zusammen überlegt. Wir haben zusammen diesen Bibeltext durchgelesen und dann haben wir auch darüber nachgedacht, was wäre denn eine sehr gute Überschrift für diesen Text. Und ja, ich weiß nicht, wie das jetzt genau zustande gekommen ist, aber dann haben wir gesagt, dass genau das passt. Und wir haben, wenn sie noch da wäre, hätten wir euch noch das Lied vorgesungen, "Gib Gott die Ehre". Aber sie ist jetzt nicht da und alleine traue ich mich nicht. Ja, Mose, der viel mit Gott erlebt hat, der die großen Taten Gottes hautnah wirklich erfahren hat, die Plagen in Ägypten, der Durchzug durchs Rote Meer, der Sieg gegen verschiedene Völker, die Versorgung in der Wüste mit Wachteln und mit Manna, aber auch die Gerichte über sein Volk, das wegen seines Unglaubens in der Wüste umherirren musste. Viele sind gestorben, die Schlangen, die sie gebissen haben und so weiter und so fort. Mose, als alter Mann, blickt zurück auf sein Leben und er beginnt zu singen. Und das steht in 5. Mose 32, 1-6. Da heißt es: "Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Und du Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wie der Regen. Meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Denn ich will den Namen des Herrn verkündigen. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Undank Gott gegenüber zeigt eine verdorbene und verdrehte, verkehrte Einstellung. Undank verunehrt Gott. Der Gott, der treu, aufrichtig und ohne Falsch ist, wird von einem klugen und weisen Volk geehrt, weil es genau weiß, Gott ist mein Schöpfer und Erhalter. Und ganz gleich, was ich erfahre und auch mit was ich zu kämpfen habe, Gottes Wesen bleibt bestehen. Und ich habe ihm zu danken." Nun springen wir 1500 Jahre in die Zukunft. Gott sandte seinen Sohn, den Herrn Jesus. Und das Gleiche, was Mose damals dem Volk sagte, das macht auch der Herr Jesus zum Thema. Hier der Bibeltext. Da heißt es: "Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie hoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah. Während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden, wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Hier heißt es, dass Jesus nach Jerusalem reiste. Aber das wird schon in Kapitel 9, 51 gesagt. Da steht nämlich: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme erfüllten und er sein Angesicht nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Also schon etliche Kapitel vorher. Lukas beschreibt sehr ausführlich den Weg des Herrn nach Jerusalem zum Kreuz. Und dieser Weg prägte auch den Herrn Jesus. Hier befindet sich der Herr auf der Grenze zwischen Samaria und Galiläa. Das ist der Teil von Israel, in dem das Mischvolk der Samariter wohnten. Die Samariter waren Juden, die sich gegen die Anordnung Gottes mit den Heiden vermischt hatten. Galiläa war der Teil Israel, der noch oberhalb von Samaria lag, in dem auch Juden wohnten, die jedoch weit vom Tempel und von Jerusalem entfernt war. Galiläa war auch das Heimatgebiet von Jesus, der auch Galiläa genannt wurde, der in Nazareth in Galiläa seine Kindheit verbrachte. Wer jetzt aber den Weg des Herrn Jesus im Lukas-Evangelium verfolgt hat, der wird sich wundern, weil die Ortsbeschreibung wieder so weit oben ist. Jesus war nämlich schon in der Nähe von Jerusalem in Bethanien bei Martha und Maria. Lukas 10, 38 bis 39, da wird es berichtet. Eine Erklärung für diesen Umweg ist, dass Jesus in Bethanien auch Lazarus, den Bruder dieser Schwestern, auferweckte und dass Jesus nochmal vor den Pharisäern fliehen musste. Da heißt es nämlich im Johannesevangelium Kapitel 11, ab Vers 53: Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter die Juden umher, sondern zog sich von dort weg in die Gegend nahe der Wüste in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Okay. Ephraim lag wieder näher an der Grenze von Samaria. Der Herr Jesus wusste, dass er am Passafest als Opferlamm Gottes hingerichtet werden sollte und nicht vorher. Dann, wenn die Passalämmer am Tempel geschlachtet wurden, sollte auch er als Opferlamm am Hügel Golgatha sein Leben lassen. Wir sehen im Johannesevangelium, Kapitel 11, 55, es war aber das Passa der Juden nahe. Jesus sorgt nicht nur, dass der Ort Jerusalem sein Ziel ist, sondern auch, dass die Zeit stimmt. Beides. Nun, aber auf diesem Weg begegneten ihm eine Gruppe von 10 Männern. Diese hatte alle das gleiche Schicksal. Deshalb habe ich auch genannt die Schicksalsgemeinschaft. Bevor sie den Aussatz hatten, hatten sie sicher auf so manchen Unterschied unter ihnen geachtet. Da gab es unter ihnen Gebildete und weniger Gebildete. Einige waren verheiratet, andere nicht. Manche waren wohlhabend, andere nicht. Der Unterschied, der hier genannt wird, ist, und das eigentlich auch nur später, nach der Heilung, ja, einer war ein Samariter, Vers 16, und Fremdling in Galiläa, die anderen eben nicht. Durch die Krankheit verlief auf einmal die Grenze nicht mehr durch Kultur, das Ansehen oder die materielle Absicherung. Die Grenze verlief von den Todgeweihten zu den Lebenden. Auf einmal sah man sein Leben von einer ganz anderen Blickrichtung aus. Der Aussatz machte alle gleich. Diejenigen, mit denen man vorher so verbunden war, waren nun so weit weg. Man war getrennt. Und andere, mit denen man nicht mal ein Wort gewechselt hat, die gehörten auf einmal zu mir. Warum war das so? Aussatz, haben oder nicht haben, machte eben deutlich, was wirklich zählt. Regiert der Tod in dir oder hast du das Leben? Aussatz ist furchtbar anstrengend. Und wenn damals ein Mensch diese Krankheit hatte, musste er von ferne rufen, Aussatz, Aussatz, um die anderen zu warnen. Wenn ein Aussätziger diesen Ruf von jemand anderem hörte, dann hörte er seinen Bruder und ging hin. Wenn aber ein Gesunder ihn hörte, dann suchte er das Weite und zwar so schnell er konnte. Und so sammelten sich hier 10 Männer, die ihr Leben miteinander teilten, die einander ihre Geschichten erzählten. Und die wussten, bald wird der Erste sterben und die anderen werden ihn beerdigen. Wir sind eine Gemeinschaft des Todes und kein Arzt kann uns helfen. Kann uns wirklich niemand helfen? Und doch, in ganz Israel war Jesus als der bekannt, der jedem Menschen heilen kann. Schon sehr früh lässt der Herr Jesus dem Johannes im Gefängnis ausrichten. Und da heißt es in Lukas 7, 22, geh hin und berichte dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Wenn wir, also hier die Aussätzigen, wieder Leben bekommen können, dann kann das nur Jesus. Und tatsächlich, sie sehen Jesus und damit ihre einzige Chance in ihrem Leben. Und zusammen rufen sie in ihrer Not, Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Der nächste Punkt, den ich gesehen habe, ist die Glaubensgemeinschaft. Not lehrt beten. Nicht immer, aber hier schon. Keine Ahnung, wie Sie als Gesunde gelebt haben, ob Sie da auch auf die Erbarmungen Gottes gehofft haben, wie hier, erbarme dich unser. Erbarmen kann man ja nicht verdienen. Erbarmen muss im Herzen dessen stattfinden, ja, von dem man die Erbarmung erhofft. Und dieser neigt sich dann dem Bedürftigen freiwillig zu, um ihm zu helfen. Warum sind aber gesunde Menschen oft so stolz? Dass sie glauben, Gott und seine Erbarmungen nicht zu brauchen. Warum ist der Mensch in der Regel so undankbar seinem Schöpfer gegenüber? Im ersten Kapitel des Römerbriefs, da gibt es schon Aufschluss. Da heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Die Menschen erkennen zwar Gott hinter der Schöpfung, entscheiden sich aber für alles Innerweltliche. Sie versuchen, alles innerweltlich zu sehen. Ja, drüber gibt's nichts. Das ist ein Glaubensartikel. Ja. Sie blenden Gott einfach aus und werden dadurch zu Dummköpfen. Selbst sehen sie das natürlich nicht. Sie selbst bezeichnen sich als besonders klug. Sie fragen sich, warum soll ich Gott für das Brot danken, da ich doch dafür gearbeitet habe? Der Bauer hat gearbeitet, dass der Weizen wachsen konnte. Der Müller hat gearbeitet, dass Korn gemahlen wurde. Der Bäcker hat gearbeitet, dass er aus dem Mehl das Brot backen konnte. Die Verkäuferin arbeitete und gab das Brot von dem Geld, das ich durch meine Arbeit verdient habe, mir. Ja, und wo bleibt da Gott? Verstehen wir alles innerweltlich und alles so klug. Niemand macht sich über den Urheber, Gesetzgeber und Erhalter Gedanken. Solange es gut läuft, läuft's ja. Bloß wohin? Im gleichen Brief, also im Römerbrief, steht noch folgender Satz an uns Menschen gerichtet. Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Nein, das erkennst du nicht. Gott will dich, Mensch, zuerst durch Güte zur Umkehr leiten. Er schenkt dir viel Gutes und du sollst dadurch zu Gott umkehren und ihm sagen, mein Gott, wie unverdient gut geht es mir. Wie kannst du mich nur so beschenken? Aus Dankbarkeit für deine große Barmherzigkeit mir gegenüber möchte ich nicht mehr ein Leben ohne dich führen. Bitte vergib mir meine Schuld und meine Ignoranz dir gegenüber. Und Herr Jesus, sei nun mein Herr in meinem Leben. Führe mich nach deinem Plan. Warum geschieht das in der Regel nicht? Weil wir Menschen meinen, einen Anspruch auf ein gutes Leben haben zu können. In der Regel ist es nur die Not, die zum Umdenken lenken kann. Der Reichtum Gottes, seine Güte und Geduld nimmt der Mensch als selbstverständlich hin und verliert keinen weiteren Gedanken darüber. Diese 10 haben nun eine Chance bekommen. Eine Chance, zum Wahren durchzudringen. Sahen Sie das auch so? Ich hätte gern mal Ihre Reaktion gesehen, wenn der Herr Jesus Ihnen auf Ihr Bitten mit dem Satz geantwortet hätte, den er dem gelähmten Mann einmal sagte, als dieser von seinen 4 Freunden durch das Dach zu den Füßen des Herrn Jesus herabgelassen hatten. Da sagte der Herr Jesus nämlich zu diesem Mann, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. ob sie dann gesagt hätten, schön und gut, aber wir wollen doch vom Aussatz befreit werden. Sündenvergebung stand noch nicht auf der Tagesordnung. Darüber machen wir uns später Gedanken. Jetzt aber ist mal unser Körper dran. Wir wissen nicht, was in ihnen, in ihren Köpfen stattfand, als sie Jesus als Meister ansprachen. Also sie sagten ja Meister. Ja. Erbarme dich über unsere menschliche und auswegslose Situation. Was wir jedoch sehen, ist, dass sie alle dem Herrn Jesus glaubten. Sein Befehl, geh zu den Priestern, diesem Befehl folgten sie, und zwar alle. Alle erlebten ein absolutes, persönliches Wunder. Sie beobachteten nicht nur, wie einer ihrer Kumpel rein wurde, sondern erlebten es am eigenen Leib, wie der Tod aus ihrem Leben wich. Sie wurden gesund. Von einer hoffnungslosen Lage haben sie erlebt, wie sie wieder ihr Leben zurückbekamen. Mit diesem Wunder haben sie die Möglichkeit, wieder dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Sie konnten wieder zu ihrer Familie zurückgehen, wieder ihre Geschäfte nachgehen. Den Urlaub, den sie storniert haben, konnten sie jetzt doch antreten. Ihr Haus konnten sie noch fertig bauen und ihren Körper endlich den Sixpack antrainieren. Alles wieder möglich. Alles, ja, war wieder da. Mann, hatten sie ein Glück. Sie waren alle auf und davon, bis auf einen. Und schauen wir uns noch diesen an. Ich nenne ihn der Gerettete. Er heißt deswegen der Gerettete, weil Jesus es zu ihm sagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Aber Moment, hatten die anderen nicht auch Glauben? Alle gingen doch auf den Befehl des Herrn Jesus zum Priester. Und waren nicht alle gerettet? Sie wurden doch alle gesund, oder nicht? Was tat denn dieser Mann, was die anderen nicht taten? Was rettete ihn? Im Laufe unseres Lebens werden wir Menschen treffen, die etwas mit Gott erfahren haben. Sie können berichten, wie Gott ihnen in schweren Situationen zur Seite stand, wie sie in auswegslosen Situationen gebetet haben und wie Gott dann in ihr Leben eingriff. Sie denken, weil sie das erfahren haben, dass sie dann mit Gott wirklich im Reinen sind. Er hat ihnen ja geholfen. Sie verstehen aber nicht, dass die erfahrbare Güte Gottes noch nicht ihre persönliche Umkehr ist. Sie haben sie zwar erlebt und genossen, aber sind noch nicht für Gott gerettet. Sie hatten vielleicht auch den Glauben, dass Gott helfen kann, und erfuhren seine Hilfe. Sie waren aber nicht wirklich umgekehrt. Sie lebten immer noch ihr Leben. Was nützt es, wenn sie gesund verloren gehen? Und was tat dieser Mann, dem Jesus die Rettung verspricht und zuspricht? Er kehrte um, und zwar mit seinen Füßen, Vers 15, und mit seinem Herzen. Er ehrte den Herrn Jesus, indem er sichtbar auf das Angesicht vor Jesu sich hinwarf und ihm dankte, Vers 16, und ehrte Gott in seinem Herzen. Vers 18. Er lobte Gott mit lauter Stimme und bekannte somit, wem er alles zu verdanken hat. Vers 15. Sein neues Leben sollte nicht mehr dem des Alten gleichen. Jetzt spielt jemand anders die Hauptrolle. Jetzt ist es der Herr Jesus. Und zwar nicht nur mit dem Mund, sondern er ist es in der Tat. Die Umkehr beschränkt sich auch nicht nur auf ein kurzes Dankeschön, Herr Jesus. Nein, hier beginnt neben der körperlichen Heilung wirklich ein neues Leben. Der Mensch glaubt an Jesus Christus. Er hört nun auf seinen Herrn, der sagt, steh auf und geh hin. Geh hin in meinem Auftrag. Zum Schluss noch einige Gedanken zur Krankheit. Ist Krankheit Fluch oder Segen? Hilfe oder Hindernis? Als die Männer noch ihren todbringenden Aussatz hatten, hätten sie im Chor gesagt, Krankheit ist ein Fluch. Und sie hätten sogar das Wort Gottes auf ihrer Seite, das beschreibt, dass durch Sünde und Schuld der Menschen Krankheit und Tod in die Welt gekommen ist. Krankheit gehörte nicht zum ursprünglichen Plan Gottes. Jedoch jetzt würde der eine sagen, diese todbringende Krankheit wurde mir persönlich zum Segen. Sie hat mir geholfen, mein Leben in einem neuen Licht zu sehen. Sie hat mir gezeigt, was ich in meinem gesunden Leben nicht gesehen habe. In unserer Welt, in der die Menschen Gott vergessen haben, kann Gott noch durch Krankheit, Not und Katastrophen ins Leben der Leute sprechen. Die Frage, wo ist Gott, wird nicht im erfahrenen Glück gestellt, sondern wenn genau das Gegenteil eintrifft. Aber nur Gott kann uns helfen. Deshalb ist jede Frage nach Gott ein Schritt in die richtige Richtung. Schlimmer ist nur die völlige Ignoranz. Und wie ist das bei Menschen, die glauben und doch krank sind? Ist für sie Krankheit Fluch oder Segen? Schaut euch mal den Psalm 23 an, der ja von dem Gläubigen David geschrieben wurde. Und er wusste, dass Gott sein Hirte ist. Wir können an diesem Psalm erkennen, wann der Glaubende eine tiefere Beziehung zu seinem Gott bekommt. Ich lese die ersten oder den meisten, ja, den Psalm mal vor. Da heißt es: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wir sehen hier, wo aus dem Er, der Herr, Er, ein Du wird. Da wird der Mensch näher an das Herz Gottes gezogen. Und zwar dann, wenn er auch das erlebt, wenn er durch das Tal des Todesschattens geht. Der Glaubende kann dann bekennen, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Alles Güte, alles Gnade, was mein Leben erfährt. Wenn das so ist, dann sind auch Krankheit, Not und Niederlagen im Leben des Glaubenden keine Katastrophe an sich, sondern Wege Gottes. Der Glaubende darf sich daran festhalten, dass Gott der Hirte immer noch ein guter Hirte ist über sein Leben und dies auch bleibt. Er kann vielleicht nicht gleich, aber später sicher doch bekennen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Übrigens, liebe Geschwister, wenn jemand wirklich leidet, als Christ leidet, sagt diesen Satz nicht zuallererst, sondern tröstet mit deinen Tränen. Ja? Aber auch ein leidender Christ wird einmal dies erkennen, dass alles zum Besten dienen wird. Deshalb die Empfehlung aus Gottes Wort für jeden, der als Gläubiger leidet. Da heißt es, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige sein Heil. Dankbarkeit gegenüber Gott auch in schwerer Not kann ein Opfer sein. Vielleicht haben wir das mitbekommen bei unserer Gebetsgemeinschaft. Es hat auch hier jemand in unserer Mitte gebetet und hat Gott gedankt, obwohl es schwer war in der Umgebung. Ja. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, sein Heil. Und dies fällt nicht leicht. Wer jedoch es im Herzen fassen kann, dass auch dieser schwere Weg zu Gottes Wegen gehört und dafür dankbar sein wird, der wird immer mehr erkennen das Heil Gottes. Er wird, so wie es hier heißt, das Heil Gottes sogar erfahren. Gott wird ihm dabei behilflich sein. Ich denke, das gehört auch zu dem geheimen Eingreifen Gottes in das persönliche Leben eines Leidenden. Wir haben zu Anfang vom alten Mose gehört, wie er am Ende seines Lebens Folgendes gesungen hat. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Wir als seine Kinder, die durch unseren Herrn Jesus in die Familie Gottes hinein geliebt wurden, sollten ein wirklich dankbares Volk sein. Undank entehrt unseren Herrn. Lasst uns ihm auch mit Dankbarkeit begegnen und ihm dadurch zeigen, dass wir ihn lieben und ehren, ganz gleich, was kommen mag. Er ist unser und wir sind sein. Amen.